Die Predigt bezieht sich auf den gehörten Text aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 22, die Verse 1 bis 13. Ich habe die Predigt in drei Teile gegliedert, die da heißen: von dem, der Gott vertraut, von dem, der das Schweigen bricht und von dem, der das Opfer gibt. Von dem, der Gott vertraut. Gott prüft Abraham. Das war für ihn belastend. Abraham hätte allerdings dieser Prüfung ausweichen können. Das kann nicht jeder. Nicht jeder kann jeder Prüfung ausweichen. Aber dieser hätte er ausweichen können. Aber er ist nicht ausgewichen. Er hatte Gott bisher erfahren und nun stellt er sich nicht gegen Gott. Im Gegenteil, er stellt sich zu Gott. Hier bin ich. Und Gott prüft ihn, sagt zu ihm: Nimm deinen Sohn, den einzigen, den du lieb hast, geh in das Land Moria, opfere ihn auf einem der Berge, den ich dir zeige. Gott hat entschieden, was geopfert werden soll. Und er weiß, was er fordert. Er will ausgerechnet den Sohn, ausgerechnet Isaak. Wieso kann Gott den fordern? Das kann doch nicht wahr sein. Wie haben die beiden, Abraham und Sarah, gebangt und gewartet? Und dann hat ihnen Gott diesen verheißenen Sohn geschenkt. Endlich war ihnen Zukunft verheißen. Sollte das umsonst gewesen sein? Wie kann Gott eine solche Forderung aufmachen? Er hatte ja schon die Vergangenheit gefordert, dass Abraham auszog aus Ur in Chaldea. Und die Vergangenheit hatte Abraham Gott bereits geopfert. Und nun fragt Gott Abraham nach der Zukunft. Isaak zu opfern würde bedeuten, Gott die persönliche Zukunft zu opfern. War die Vergangenheit nicht bereits genug? Aber er ist bereit, seinen einzigen Sohn zu opfern. Abraham ist entschlossen, Gott zu gehorchen. Zweitens, von dem, der das Schweigen bricht. Warum spricht Abraham über dieses Opfer nicht mit seiner Frau Sarah? Wer weiß, was sie ihm erzählt hätte. Wenn er ihr gesagt hätte: Du, den Isaak, den müssen wir wieder hergeben. Sie hätte wohl an seinem Verstand gezweifelt. Und wenn sie wieder hätte normal Luft holen können, dann hätte sie wohl gefragt: Wie hast du denn Gott gehört? Und sie hätte ihn wahrscheinlich gar nicht ausreden lassen, sondern nur gesagt: Mir fehlt für deine Gehirngespinste einfach das Verständnis. Damit wir uns nicht missverstehen, der Junge bleibt hier bei mir. Und wenn du unbedingt losziehen willst, dann musst du eben alleine gehen. Wir lesen, dass es eine Prüfung Gottes war, eine richtig harte. Aber zu dieser einen Härte kommt noch eine weitere hinzu. Wenn man über das, was einen über die Maßen fordert, nicht sprechen kann, nicht mit dem Menschen, den man liebt, dann ist das, glaube ich, noch eine weitere Härte. Wenn mir Gott so wichtig ist, dann wird es mir ja auch wichtig sein, mit dem Partner über Gott reden zu können. Und dieser Umstand bestimmt sogar die Partnerwahl. Unter uns haben sich viele so entschieden, aber viele unter uns haben sich auch ganz anders entschieden. Und nur weil es viele sind, macht es dem Einzelnen, der ganz bewusst sein Leben mit Gott leben will, die Situation nicht leichter. Es hilft nicht zu sagen, anderen geht es ja auch so. Wenn wir die Wahl haben, dann wollen wir nach dem Glauben des anderen fragen. Das ist keine beiläufige, sondern eine entscheidende Frage, bevor zwei Menschen miteinander gehen. Kann ich mein Gottvertrauen mit dem anderen teilen? Das sollte in unseren Beziehungen ein Ziel sein oder werden. Es sollte auf jeden Fall ein Gebetsanliegen sein und bleiben, dass wir mit unserem Partner über Gott und über das, was wir von ihm vernehmen, reden können. Dass Abraham Sarah nicht einbezieht, sagt etwas darüber aus, dass wir in den Anfechtungen des Lebens, auch wenn wir vielleicht gut gepolstert sind und sagen, ja, wir gehen ja gemeinsam den Weg, dass wir in den Anfechtungen unseres Lebens oft ganz einsam sind. Wen haben wir, wenn wir hilflos sind? Haben wir dann jemanden? Trotzdem ist Abraham entschlossen. Abraham ist entschlossen, gehorsam zu sein. Früh sattelt er seinen Esel und den lässt er wie die Knechte mit der Ausrede zurück: Ich und der Knabe wollen hingehen, anbeten, zurückkehren. Dass er mit dem Sohn zurückkehren will, das wollen wir ihm gerne glauben. Es spricht vielleicht sogar für die Zuversicht Abrahams, aber wie soll das gehen? Wie, wenn er gehorsam ausführt, was ihm befohlen ist? Sie gingen beide miteinander, schweigend. Jeder trägt seine Last. Der Junge sein Bündel Holz, so wie einer sein Kreuz auf sich nimmt, und auch der Vater trägt seine Last. Er trägt die Nachricht im Kopf, dass der, der neben ihm läuft, dem Tode geweiht ist. Isaak, der Junge, der tut uns über die Maßen leid. Mir geht es jedenfalls so, wenn ich diese Geschichte lese. Er hat nicht alle Informationen, die zwischen Abraham und Gott gelaufen sind, aber er hat Fragen. Und hier geht es doch um ihn, um einen, der dem Tode geweiht ist. Das Miteinander der beiden ist so bedrückend. Es ist kaum auszuhalten. Da gehen die beiden miteinander. Da gehen zwei miteinander und sie können miteinander nicht reden. Sie können über das Entscheidendste nicht sprechen. Für den einen ist nur der Hinweg geplant. Es gibt kein Zurück. Beide schweigen. Beide denken sich ihr Teil. Nun aber wartet das Schweigen auf einen Dammbruch. Wer fängt an? Der Betroffene bricht das Schweigen. Er fragt nach dem, was als Spannung in der Luft liegt. Vater, siehe, hier ist Feuer. Holz ist auch da. Aber wo ist das Lamm? Das Tier zum Opfer. Was soll der Gefragte hier antworten? Hier der Vater, anderswo vielleicht der Partner, wenn eine Frage mit einem ähnlichen Gewicht gestellt wird. Was sollen manchmal die Kinder antworten, wenn die Eltern fragen? Ich hatte im November anlässlich eines 90. Geburtstags in unserer Verwandtschaft einen Gottesdienst übernommen. Meine Verwandte hatte mit ihrer Familie vor Jahren ihren 17-jährigen Sohn zu Grabe tragen müssen. Als er einige Jahre davor an Krebs erkrankte, sagten ihm seine Eltern, es liegt alles in Gottes Hand. Wenn alles wirklich in Gottes Hand liegt, dann kann die Antwort ja anders ausfallen. Ja, fällt sie. So kann Abraham sagen, Gott wird sich sein Opfertier ersehen. Gott wird sich ein Tier ersehen. Gott wird zu seiner Zeit handeln. Ist das eine Ausrede? Ist das Prophetie? Ist das Zuversicht? Abraham sieht noch keinen Ausweg. Und dennoch ist er zuversichtlich. Gott wird sich ein Tier als Brandopfer ersehen. Das mündet so in die nachgestellte Anrede, und bei dieser Anrede spürt man die Tränen in den Augen des Vaters, wenn er sagt, mein Sohn. Gott wird sich ein Tier als Brandopfer ersehen, mein Sohn. Ist das nun eine Anrede? Oder ist das die Antwort? Wenn das die Anrede ist, dann spüren wir hier die Liebe des Vaters zu seinem Sohn. Und wenn das die Antwort ist, dann wundern wir uns vielleicht umso mehr, wenn wir dann lesen, dass die beiden mannhaft miteinander gehen und sie gingen miteinander. Und da kamen sie an den Ort, der Vater baut wortlos einen Altar. Und das ist so ähnlich, wie wenn man zu einer Untersuchung gebracht wird und die OP-Schwester alles vorbereitet zu einer Operation. Dann heißt es, er schichtet das Holz darauf, er bindet den Sohn fest, ja, man wird angeschnallt. Ich finde, das ist die brutalste Geschichte der Bibel. Und Abraham ist dabei Gott durch und durch gehorsam. Er ist bereit, Gott sein Liebstes zu opfern. Welche Hoffnung ruht oder welche Hoffnungen ruhten auf diesem Sohn? Erbeten, ersehnt, geliebt, das ist doch mehr als nur ein Sohn. Der ist zugleich der Bürger für Gottes Versprechen, Abraham zu einem großen Volk zu machen. Wird Isaak geopfert, dann ist doch der Verheißungsträger geopfert. Und da verstehen wir Petrus mehr als 1000 Jahre später, wenn er an anderer Stelle sagt, das geschehe dir nur nicht. Das könnte man doch gut in diesen Text hineintragen. Brechen da nicht Welten zusammen, wenn einer so seine Hoffnung begraben muss? Was steckt dahinter? Dahinter steckt doch die Frage, wen oder was liebst du mehr als meine Verheißungen? Nee, da steht noch dahinter, was liebst du mehr, meine Verheißung oder mich? Was lieben wir denn mehr? Das, was aus Gottes Hand kommt oder Gottes Hand? Das, was Gott gibt oder ihn? Oder anders, lieben wir ihn noch, wenn er uns nehmen will, was er uns verheißen, gegeben und anvertraut hat? Das wäre hier der Fall. Können wir Gott unter solchen Umständen noch vertrauen? Können wir Gott noch vertrauen, wenn er alle Verheißungen, die er uns gegeben hat, auf einmal selbst zerstört? Bin ich bereit, Gott zu vertrauen, selbst dann, wenn es keinen Ausweg mehr gibt? Ja, sind wir bereit, Gott zu vertrauen, wenn wir den Eindruck haben, dass Gott sich selber zu widersprechen scheint? In der Geschichte geht es darum, ob Abraham auch am Ende immer noch auf Gott vertraut. Am Ende zählt doch sowieso immer nur noch das Zutrauen zu Gott. Das muss uns nicht gefallen, wenn wir so mitten im Leben darüber nachdenken. Aber am Ende zählt nur noch das Vertrauen zu Gott. Wenn Gott wirklich Gott ist, dann wird er schenken, dass ich mich ihm ganz überlassen kann, auch zuletzt. Und Abraham war gehorsam bis zu dem Moment, wo Gott diese Prüfung beendet. Der dritte Gedanke von dem, der das Opfer gibt. Am Ende zeigt Gott Abraham anstelle des Sohnes, den er opfern sollte, einen Widder. Sehr dramatisch. Ein Engel schreitet ein und ruft, Abraham, Abraham! Also er soll nicht den Sohn schlachten. Und dieser Widder hatte sich im Gestrüpp verfangen. Und der wird anstelle des Menschen geopfert. Gott akzeptiert Tieropfer statt Menschenopfer. Wann immer jemand wie Abraham unweit der Opferstätte zum Tempel wallfahrtete, dann dachte er, was bin ich froh, dass an dieser Stelle ein Tier geopfert wird und nicht ich. Ein Tier starb stellvertretend. Jahr für Jahr. Und viele hundert Jahre nach der Prüfung Abrahams stirbt einige hundert Meter von der traditionellen Opferstätte entfernt doch ein Mensch. Ein für alle Male. für die Sünden eines jeden Menschen. Das ist Jesus Christus. Auch er ist der einzige und geliebte Sohn seines Vaters. Er ist nicht zuerst der Sohn Abrahams, sondern er ist zuerst der Sohn des Vaters im Himmel. Und durch den Tod dieses geliebten Sohnes versöhnte Gott die Welt mit sich selbst. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Diesmal ist es keine Prüfung. Gott hält das Opfer für die Sünde aller Menschen für nötig. Und er verschont uns, aber er verschont nicht seinen Sohn. Wenn uns unsere Schuld bewusst wird, dann zeigt Gott immer auf das bereits vollbrachte Opfer am Kreuz von Golgatha, auf den Sohn, Jesus Christus, und sagt, die Rechnung ist bezahlt. Die musst du nicht bezahlen. Von dem, der am Kreuz aufgerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der hat die Rechnung bezahlt. Darum ist es noch erstaunlicher, dass Gott dem Abraham den Sohn erlässt, aber sich selber den Sohn nicht erlässt, den einzigen und geliebten. Er verschonte nicht einmal seinen eigenen Sohn, sondern ließ ihn für uns alle sterben, lesen wir im Römerbrief Kapitel 8. Diesmal findet sich kein Widder im Gestrüpp, sondern nur der Sohn. Der aber hat das Gestrüpp als Dornenkrone auf dem Haupt. Er brachte das Opfer, uns bleibt erspart. Aber was uns bleibt ist, wir können wie Abraham Freunde Gottes sein. Auf dieser Basis. Ich dachte, das steht von Abraham geschrieben. Dann schaue ich, da steht von Mose geschrieben. Wo steht es bei Abraham? Im Neuen Testament steht es geschrieben, im Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 23, dass Abraham der Freund Gottes war. Aber steht auch im Propheten Jesaja, dass Abraham der Geliebte Gottes ist. Und das ist die Konsequenz daraus, wenn wir dieses Opfer für uns selber annehmen und angenommen haben, dass wir Freunde Gottes sind. Was macht das aus, wenn wir Freunde Gottes sind? Hier müsste man eigentlich einen vierten Gedanken anschließen. In der Schule würde der Lehrer am Ende sagen, Hausaufgabe fürs nächste Mal, aber wir können darüber schon nachdenken, im Gebet, beim Abendmahl, am Nachmittag, was es heißt, ein Freund Gottes zu sein. Als Oliver Ihring den Text vorhin gelesen hat, habe ich so gedacht, das wäre ja auch eine sehr schöne Gliederung für den Text, wenn man an den Worten Abrahams die Gliederung erstellt, hier bin ich. Was Abraham ja dreimal sagt. Einmal gegenüber Gott, dann gegenüber dem Sohn, zu dem er sagt, hier bin ich, mein Sohn. Und dann gegenüber auch dem Engel, der ihn ruft, Abraham, Abraham, halte ein, hier bin ich. Freund Gottes zu sein heißt, zu Gott und zu seinen Mitmenschen sagen zu können, auf Gottes Geheiß, hier bin ich. Amen.